Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Hahner Podcast. Ja, diese Folge sollte eigentlich schon vor 14 Tagen erscheinen, aber aus aktuellem Anlass erscheint sie heute. Keine 100 Tage im Amt, 34 Jahre jung und nun verantwortlich für eine ganze Stadt. Heute spreche ich mit unserem neuen Bürgermeister Vincent Enderes, aufgewachsen in Hahn, jetzt im Chefsessel im Rathaus. Wir reden unter anderem über Zusammenhalt, Erwartungen, Gegenwind und darüber, was so passiert, wenn man plötzlich Bürgermeister ist und nicht nur werden will. Kein Wahlkampf, keine Sonntagsreden, sondern ein ehrliches Gespräch nach fast 100 Tagen Realität. Dabei kommen wir auch an den jüngsten Ereignissen vorbei, nämlich den Verwüstungen in zwei Schulen unserer Stadt. Wir sprechen über den Begriff Gartenstadt und natürlich spielt auch unser Rathaus eine Rolle, insbesondere der anstehende Bürgerentscheid. Folgerichtig ist diese Folge nochmals deutlich länger geworden als üblich und ich hoffe, du nimmst dir die Zeit, vielleicht auch in Etappen, um den Ausführungen von Vincent Enderes zu folgen. Schreib uns gerne dein Feedback zur Folge an die Mailadresse mail@hahnerpodcast.de. Ja, und jetzt gute Unterhaltung. Ja, hallo Vincent, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass das heute mit uns beiden hier im Podcast klappt.
Hallo Frank. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich auch. Wir sind ein bisschen später dran als geplant. Eigentlich wollten wir heute am 5. Januar die Folge schon senden, sozusagen als Neujahrsansprache unseres neuen Bürgermeisters, ja, wo man mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann. Ja, und als wir uns verabredet hatten, um das Interview aufzunehmen, da kam das Schuldesaster, sage ich jetzt mal, dazwischen, also mit der Gesamtschule seinerzeit, mit dem Vandalismusschaden in der Gesamtschule. Mittlerweile hat es jetzt auch noch in der Grundschule Bollenberg gebrannt und unter diesem Eindruck sind all diese Dinge und der ganze Opener, den ich so geplant hatte, auch erstmal, ja, Makulatur steht jetzt erstmal hinten an. Erstmal so an dich die erste Frage, deshalb auch unter diesen neuen Vorzeichen unseres Gesprächs, wie geht es dir persönlich und was macht das mit den Leuten, die jetzt direkt mit diesen Aufgaben zu tun haben?
Ja, in der Tat. Also wir waren verabredet für genau vor einer Woche und das war dann der Tag des Ereignisses der Gesamtschule. Und da hatten wir dann gesagt, wir verschieben einfach aus dem Grund, dass wir bisher geplant hatten, dass wir eine Folge machen, die ein bisschen losgelöst von den tagesaktuellen Geschehnissen ist. Jetzt nach dem gestrigen Brand an der Grundschule Bollenberg hatten wir dann beide gesagt, das lässt sich gar nicht mehr so sehr trennen. Das wird tatsächlich auch eine längere Zeit die Stadt beschäftigen. Und ja, generell, also mir persönlich, unter meinen ganz persönlichen Umständen bin ich erstmal gut ins Jahr gekommen. Aber die Gedanken sind natürlich jetzt bei beiden Schulgemeinschaften. Und wir wissen alle, wie sehr so ein Ereignis, so eine Schulgemeinschaft aus Schülern, aus Lehrern, aus dem weiteren Schulpersonal beschäftigt. Und ja, da ist es für mich ganz schwierig, auch dann sehr selbst dann auch wieder zum Tagesgeschäft zurückzukommen. Und vielmehr ist tatsächlich ja auch die Behebung der teils immensen Schäden aktuell das hauptsächliche Tagesgeschäft der Verwaltung.
Welche Ämter sind da jetzt involviert? Also wer muss sich jetzt um den Schaden und um die Seitigung der Schäden kümmern?
Also in erster Linie das Gebäudemanagement, welches ja die Betreiberverantwortung hat und ja auch für sämtliche Tätigkeiten an den Gebäuden zuständig ist. Dann natürlich die Schulverwaltung, die ja die ganze Organisation das zur Verfügung stellen, letztlich von den Lehrräumen und auch der Lehrmaterialien verantwortet. Und natürlich auch alle weiteren Ämter, die mittelbar dann betroffen sind. Das ist der Betriebshof, das ist die Bauaufsicht, aber auch alle weiteren Schnittstellenämter, Personalamt. Also alle möglichen Ämter haben bei so Großereignissen ihre Aktien leider im wahrsten Sinne des Wortes drin. Und deswegen werden wir auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch in der Bewältigung dann zu tun haben.
Ich meine, eine gute Nachricht ist ja, übermorgen geht die Schule wieder los und die Schülerinnen und Schüler können auf jeden Fall zum Unterricht gehen, ne?
Das ist zumindest bei der Gesamtschule der Fall.
Okay.
Bei der Grundschule Bollenberg haben wir erst heute am heutigen Montag gegen Mittag das Gebäude von der Polizei in allen Teilen übergeben bekommen. Da sind heute noch Untersuchungen durch Brandsachverständige gelaufen. Und da müssen wir jetzt noch weitere Reparaturmaßnahmen und auch Untersuchungen abwarten, dass wir dann tatsächlich auch dann das Gebäude für den Unterricht freigeben können. Ob das jetzt tatsächlich für Mittwoch schon der Fall sein wird, das ist Stand heute Montag, da bin ich noch nicht sicher klar. Da müssen wir abwarten, was der morgige Tag ergibt.
Mhm. Gut, gehört auch dazu, wenn man Chef ist, ne? Dass man Krisen auf den Tisch bekommt und die dann einfach meistern muss, ne?
Genau. Dem war ich mir auch vorher bewusst. Wir hatten ja leider als Kommunen nicht nur in Hahn, aber im ganzen Kreis Mettmann ja leider schon diverse Krisen, die ich jetzt dann von Seiten der Politik noch mitbekommen habe. Und daher war mir das vorher und vornherein auch bewusst, dass es jetzt natürlich so gebündelt und so früh und natürlich auch bei jeder Krise generell auch passiert, ist natürlich nicht schön. Aber auch diese Krisen werden wir natürlich bestmöglich bewältigen.
Ja, klar. Also es ist ja jetzt immerhin der Anfang gemacht. Ich hoffe nur, weiß man schon, was mit Bollenberg war? War das jetzt auch eine Brandstiftung oder war das ein Unfall oder war das ein Böller oder weiß man das schon?
Also ziemlich sicher gehen die Ermittlungen gehen im Moment in die Richtung, dass es eine Brandstiftung nach erfolgtem Einbruch ist.
Ah, okay.
Das ist so aktuell das plausibelste Szenario. Also leider auch von Menschen gemacht, muss man so sagen.
Ja, also dann hoffen wir mal alle, dass die gepackt werden und auch zur Rechenschaft gezogen werden. Die meinen, sich hier in Hahn an unseren Schulen zu vergreifen, weil ich glaube, das waren ja auch die Bauvorhaben in den letzten Jahren. Ja, auch unter deiner Vorgängerin, da waren wir ja auch alle stolz drauf. Also ich weiß noch, immer bei den Neujahrsempfängen, bei den Neujahrsansprachen, wird immer gesagt, wir haben die Schulen auf Vordermann gebracht, wir haben Schulen neu gebaut, wir haben Schulen renoviert. Und jetzt sowas, jetzt kommen da irgendwelche einzelnen Typen und brechen ein und stecken ihn in Brand oder setzen ihn unter Wasser und zerschlagen alles. Da hoffe ich ja wirklich, dass sie gepackt werden und dass wir ja zukünftig dann auch unsere Gebäude vielleicht auch stärker schützen können. Überlegt die Verwaltung da etwas zu machen? Was weiß ich, Alarmanlagen, Kameras in den Gebäuden, Wachschutz. Aber da war ja, glaube ich, ein Wachschutz sogar, was man lesen konnte, ne? In der Gesamtschule.
Also an unterschiedlichen Gebäuden gibt es unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen, ja. Wo ich jetzt auch mir für mich selbst gesagt habe, es macht nicht besonders Sinn, dass wir diese in der Öffentlichkeit diskutieren, bis ins Detail. Ich würde gerne lieber mit der Politik darüber diskutieren, welche Standards wir dann vielleicht generell sicherstellen wollen. Und dann werden wir diese selbstverständlich umsetzen. Ne? Also dass wir generell schauen, wo legen wir unseren Fokus drauf, auch natürlich immer in einer Abwägung, was eine einzelne Maßnahme kostet und was sie vielleicht auch bringt. Ich denke, Schäden zu verhindern, ist gar nicht so einfach möglich bei den Strukturen, so wie wir sie in Hahn haben. Also vielleicht noch mal ein bisschen zur Erläuterung. Wir haben ja nicht so wie andere Städte ein Konzept, dass wir Schulen hermetisch abriegeln und dass diese außerhalb der Öffnungszeiten nicht zugänglich sind, sondern vielmehr sind ja unsere Schulen auch außerhalb der Schulzeiten Spielplätze, Orte, wo Menschen Sport treiben können oder sich einfach auch nur aufhalten können und Zeit verbringen können. Und das ist ja eigentlich ein sehr, ja, sehr bürgernahes Konzept für viele,
auf jeden Fall.
Viele hundert, die es auch gerne nutzen, immer und zu jeder Zeit am Wochenende. Und davon müsste man konsequent abweichen, um wirklich einen Schutz von Gebäuden zu erlangen. Viele andere Maßnahmen, die jetzt auch diskutiert werden, sind vor allem dann dafür da, dass man mögliche Täter vielleicht leichter identifiziert. Ne? Auch richtig und wichtig und vielleicht auch abschreckend. Mhm. Aber wir müssen wirklich überlegen, was ist sinnvoll für unsere einzelnen Objekte.
Mhm. Ja, ist auch gut, dass da so ein Prozess angestoßen wird und dass man das auch jetzt nochmal überdenkt und sagt, okay, da haben wir noch eine Option oder da haben wir noch eine Stellschraube, das zu machen. Aber du hast vollkommen recht und das sehe ich auch so. Gerade, dass man die Schulen und auch die Schulhöfe nutzen kann, auch in der Freizeit nutzen kann, finde ich ganz wichtig. Ja, Gerade weil für unsere Jugendlichen, das hatten wir auch mehrmals hier im Podcast mit dem Jugendparlament schon besprochen, da gibt es keine großen Orte, wo die sich so treffen können. Und insofern ist es eigentlich ganz gut, dass die Schulen da auch eine Möglichkeit bieten könnten. Ne?
Ja, also es ist ja immer so. Also beim, wenn man sich zu den normalen Zeiten dort trifft, freuen wir uns über jeden, der die Infrastruktur nutzt, die wir dort zur Verfügung stellen. Ne? Das ist ja zum Beispiel jetzt auch am Gymnasium mit den Sportelementen, mit dem kleinen Spielfeld und allem Möglichen auch sehr gut angenommen. Und wir wollen ja auch bei den weiteren Schulhöfen gerade diese Verbesserungen ja auch nach und nach erreichen. Und das ist ja auch geplant. Und da müssen wir halt grundsätzlich von der Herangehensweise uns nochmal anders aufstellen, wenn man wirklich sagen möchte, wir möchten das Gebäude auch mit einem Schutz wie beispielsweise einer Umzäunung oder Ähnliches versehen. Und da bin ich auch ganz bei dir, dass wir einfach sagen, das sind wichtige Orte für unsere Jugend. Darüber hinaus müssen wir auch noch schauen, welche wir weiterhin schaffen können oder ertüchtigen können. Aber es gibt viele hundert Hanerinnen und Haner, die das entsprechend der Bestimmung nutzen. Und das sollten wir auch einfach weiterhin fördern.
Ja, das Schöne, Vincent, ist, jetzt haben wir ja einen Bürgermeister, der ist ja hier selber in Hahn groß geworden, ist jetzt zur Schule gegangen. So, das heißt, musst dich nur ein paar Jahre zurückversetzen, dann hast du ja nochmal die Brille auf die Brille auf der Jugendlichen. Was hast du in deiner Freizeit hier früher gemacht?
Also, tatsächlich waren wir wirklich viel, viel draußen unterwegs. Also die Generation, ich bin ja noch genauso groß geworden, Vorgeneration Smartphone und vielleicht in den letzten 2, 3 Jahren der Jugend vielleicht mit größer aufkommenden sozialen Medien. Also unser Leben fand tatsächlich noch oder unsere Freizeit noch vor allem in der analogen Welt statt. Und ja, also wir haben schon auch unsere Orte hier gefunden, die man vielleicht jetzt heutzutage als Jugendorte nennen möchte. Also das waren auch viele Schulhöfe, auch für Sport und Ähnliches. Wir haben viel die Bolzplätze genutzt oder uns in den Grünanlagen getroffen. Also das war alles eigentlich gar nicht so sehr, dass wir da auch große Konflikte wahrgenommen haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir da, ich meine, es ist jetzt 17, 18 Jahre her, das wäre einfach schön, wenn wir da wieder hinkommen als Gemeinschaft, ne? Dass wir wieder schauen, dass wieder insgesamt der Respekt auch zwischen den Altersgruppen, zwischen den Gruppen generell wieder mehr zunimmt, dass man sich gegenseitig dass man sich gegenseitig respektiert, aber auch respektiert, dass einfach jede Altersklasse, ob jetzt Jugendliche oder Senioren oder Familien, die sich in der Stadt bewegen, einfach ihre eigenen Bedürfnisse und Ansprüche haben. Und bei dem Raum, den wir hier in Hahn zur Verfügung haben, bin ich auch weiterhin der Überzeugung, dass man da auch viele dieser Ansprüche sehr gut kombinieren kann und sehr gut auch miteinander harmonisieren kann.
Mhm. Ja, also ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Da sind ja alle Beteiligten dann auch im Wort und müssen da im Prinzip ihren Beitrag dann leisten. Ne? Die Stadt kann ja nur den Rahmen zur Verfügung stellen. Ne? Ja gut, jetzt haben wir schon am Anfang jetzt sehr viel aufgrund der neuesten Ereignisse natürlich über das Tagesgeschäft gesprochen. Kommen wir nochmal so ein bisschen zu deiner Person. Im Wahlkampf hast du ja auch verschiedene Interviews gemacht, wo man dich auch ein bisschen auf der persönlichen Schiene nochmal kennenlernen konnte. Wer der Interesse hat, verlinke ich auch gerne nochmal, dass da dein Hahn hier, die Bettina Lücko zum Beispiel, hat ja ein sehr intensives Video-Podcast-Interview mit dir auch geführt. Jetzt bist du gewählt. Ja, erzähl mal, wie war das so? So die ersten Tage im Amt. Also 1. November bist du, glaube ich, gewählt worden, ne?
Genau, also die Wahl war ja Ende September, genau. Und formell Beginn der Amtszeit 1. November. Das war dann ein Samstag. Das heißt, da war dann formell noch kein Tagesgeschäft in der Verwaltung, sondern nur die, da hatte ich dann den formellen Hut auf. Ab dem 3. November ging es dann so richtig los. Und ja, das war natürlich super spannend. Also ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die natürlich auch auf einen selbst sehr gespannt sind, wie man denn wirklich ist. Viele kennen mich oder kannten mich nicht persönlich, kannten mich vielleicht als Figur im politischen Raum, kannten, was jeder Bürger letztlich sehen von mir sehen konnte, meine Auftritte in den sozialen Medien, vielleicht meine Flyer oder ähnliches, aber die Person kennt man ja dann trotzdem nur im Gespräch. Und deswegen habe ich es mir auch zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Kolleginnen und Kollegen in den ersten Tagen kennenzulernen, an ihrem Arbeitsplatz vorbeizuschauen. Das waren ganz verschiedene Begegnungen, Gespräche im Einzelbüro, im Team, in der Teamsitzung mit Kollegen an der Alleestraße, wo es bei Kaffee und Kuchen letztlich zur Schichtbeginn auf dem Betriebshof um 7 Uhr morgens. Also wir haben ganz verschiedenste Formate gewählt, immer so eigentlich auch ein bisschen wie die Kolleginnen und Kollegen das vielleicht auch oder wie es für die passend war. Und das hat mir schon sehr viel Mut auch für die kommenden 5 Jahre gegeben, weil ich einfach auch gesehen habe, ja, wie viel Know-how, wie viel tolle Persönlichkeiten bei uns in der Stadtverwaltung in den einzelnen Ämtern stecken, die ich vorher auch noch gar nicht selber kannte oder auch aus dem beruflichen Kontext noch gar nicht kannte. Und also da habe ich schon ein schönes Team Stadtverwaltung übernommen und freue mich da auf die kommenden 5 Jahre.
Jetzt hast du es natürlich nett beschrieben, ne? Ja, man war ja ein bisschen bekannt und sowas. Also nochmal, du warst jahrelang CDU-Vorsitzender des Stadtverbandes und jahrelang im Stadtrat tätig. Das heißt, also auch wenn man dich nicht persönlich kannte, vielleicht in der Verwaltung, aber man wusste zumindest, was hat denn der Vincent Enderes für Vorschläge gemacht, wie hat er abgestimmt, wie hat er die Verwaltung vor sich hergepeitscht oder auch nicht. Ne? Welche Frage kam da mal so? Gab es eine kritische Frage auch so aus der Belegschaft so an dich? So nach dem Motto, Mensch, so und so, können wir uns auch gut dran erinnern, damals ne, als CDU-Stadtratsmensch haben sie so und so von uns das haben wollen. Konnten wir ja dann nicht machen, sehen Sie das heute anders. Aber du musst ja jetzt eine andere Rolle einnehmen als damals wie in der Tagespolitik.
Das stimmt letztlich. Als Ratsmitglied, als Fraktion ist man ja letztlich auch der Vertreter für entsprechend genau diese Anliegen, für die man ja gewählt wurde. Und das wissen wir alle. Letztlich nicht alle Anliegen sind ja umsetzbar und manche Anliegen sind ja auch tatsächlich, also entweder nicht, weil es keine Mehrheit gibt, aber auch einfach teilweise aufgrund verschiedener Beschränkungen, sei es jetzt personell oder finanziell, einfach nicht umsetzbar. Mhm. Und das ist natürlich jetzt eine andere Rolle, in der man jetzt ist. Da gab es konkrete Fragen, gab es gar nicht so sehr. Man hat natürlich, okay. Man hat tatsächlich einzelne Kolleginnen und Kollegen auch dann nochmal abholen müssen, mit denen man einfach inhaltlich vielleicht auch gerungen hat um manche Themen. Das war ja vor allem in den Bereichen, in denen ich früher vielleicht als Sprecher aktiv war, weil man sich ja dann nochmal sehr persönlich ja auch engagiert hat durch Wortbeiträge oder Pressemitteilungen oder ähnliches. Ich denke, wir sind gut dabei, dass wir diese Themen einfach vernünftig reflektieren. Ich habe sie aber auch nie so erlebt, dass die Verwaltung da mir in meiner politischen Rolle unverständliche Antworten gegeben hat oder ähnliches. Ne? Manchmal ist man einfach verschiedener Ansicht. Mhm. Und auch heutzutage bin ich als Bürgermeister ja nie oder nicht immer genau der gleichen Ansicht wie die Kolleginnen und Kollegen. Und da kommt es dann natürlich dann immer drauf an, ob mich die fachlichen Argumente überzeugen, ne, dann bin ich immer auch bereit, von meinen Positionen natürlich Abstand zu nehmen. Nur da liegt halt immer mal mein Fokus drauf. Also wenn mich jemand fachlich überzeugt von seinen Argumenten oder von den Fakten letztlich, die mir vielleicht gar nicht bekannt waren, dann ist das natürlich auch gerne dann das, die Meinung und auch die Haltung des Bürgermeisters. Genauso kann es aber auch sein, wenn ich nicht überzeugt bin, dass dann auch eher meine Position eine größere Gewichtung innerhalb der Verwaltung bekommen muss.
Mhm. Und du definierst das aber jetzt so, dein Amt, dass du im Prinzip jetzt nicht mehr, ich sage jetzt mal, Klientelpolitik für CDU-Wähler machst, sondern du siehst dich jetzt schon so für die gesamten Hahnerinnen und Hahner und Grütnerinnen und Grütner, was jetzt, sag ich mal, die Umsetzung von Dingen in der Verwaltung angeht, zur Verschönerung des Stadtbilds, für Ordnung und Sicherheit. Oder wird jetzt, muss ich mir so vorstellen, dass das, weil CDU hatte ja im Wahlkampf ein Wahlprogramm, ne, 12 Punkte, die haben dich aufgestellt als Bürgermeister. Die könnten natürlich jetzt sagen, so, jetzt haben wir den Bürgermeister, wir haben die Mehrheit im Stadtrat. Das wird jetzt alles mal genauso gemacht, wie wir das uns vorgenommen haben. Geht wahrscheinlich gar nicht, ne?
Also tatsächlich, ich bin ja gewählt als Bürgermeister für alle Hahnerinnen und Hahner, Grütnerinnen und Grütner, wie du es richtig gesagt hast. Von daher habe ich natürlich meine Parteizugehörigkeit, aber also ansprechbar bin ich für jeden und ich handle im Interesse aller Hanerinnen und Haner. Ne? Das ist letztlich meine Aufgabe und das ist auch mein Leitmotiv. Die Partei hat natürlich ein Wahlprogramm. Die Mehrheit haben sie nicht, also nicht, vor allem nicht die absolute Mehrheit. Das heißt, es muss immer noch Partner geben, um einen Mehrheitsbeschluss im Stadtrat zu erwirken. Wir waren zufrieden mit dem Wahlergebnis auch für den Stadtrat, für die Stadtratswahl. Und es war auch ein erfreuliches Ergebnis. Aber letztlich beschließt immer noch die Mehrheit. Und ich glaube allerdings, dass große Teile des Rates verstanden haben, dass wir in Hahn wieder mehr gemeinsame und Arbeit nach vorne brauchen für unsere Stadt.
Ja, du hast ja sogar im Wahlkampf auch gesagt, stabile Mehrheiten würdest du dir persönlich wünschen, ne?
Genau, deswegen. Also das ist genau das. Also wir sind in sehr anspruchsvollen Zeiten. Und ich habe diese in den ersten Sitzungen schon gemerkt, dass viele der Fraktionen auch tatsächlich gesprächsbereit sind. Und ich glaube, da muss es gar nicht mehr auf die Auseinandersetzung hart Wahlprogramm CDU gegen Wahlprogramm einer anderen Partei gehen, sondern da sollte es tatsächlich lösungsorientiert für unsere Stadt weitergehen.
Jetzt gibt es ja, sagen wir mal, stabile Mehrheiten in Bund und Land, immer dadurch, dass sich Koalitionspartner finden, ne? Die einfach sagen, wir machen so eine Art Regierung oder wir machen eine Regierung und setzen die Dinge durch. Auf kommunaler Ebene weiß ich gar nicht, ob es das gibt, aber Mehrheit hätte ja SPD und CDU. Also im Prinzip geht doch dann der Wunsch an die Fraktionsvorsitzenden SPD und CDU, guckt mal, wo habt ihr Schnittmengen und lasst uns da Punkte einbringen für die Verwaltung. Mit unserer Mehrheit, die wir dann auch, wo wir auch nicht mehr lange drüber diskutieren müssen, die dann einfach gemacht werden.
Genau, also das ist ein Beispiel für eine Mehrheit. Es gibt ja auch weitere Konstellationen noch, die eine Mehrheit im Stadtrat erwirken können. Es gibt es durchaus auf verschiedenen Ebenen, also auch in kreisangehörigen Städten gibt es Kooperationen, dann insbesondere Koalitionen, das ist jetzt eher so Richtung Legislative, aber Kooperationen, dass man sich abstimmt, ich sage jetzt mal über die Schwerpunkte einer Arbeit, sind durchaus üblich in anderen Städten, vor allem auch in Großstädten, aber auch in kleineren Städten. Von daher, das wäre so ein Beispiel für eine stabile Mehrheit. Man kann sich aber auch ganz andere Dinge vorstellen, dass man vielleicht auch über mehrere Fraktionen sich einigen Grundsätzen nicht verschließt, ne, oder zumindest auf Dinge sich einigt. Aber da habe ich tatsächlich jetzt noch keine Ergebnisse seitens des Rates gemeldet bekommen oder auch mir veröffentlicht worden. Wir sind mal gespannt. Die inhaltliche Diskussion beginnt ja insbesondere dann mit der Diskussion über den Haushalt 2026, den wir ja am 3. Februar einbringen werden. Und dann hoffen wir mal, dass wir da dann auch so viel Bereitschaft seitens der Fraktionen finden, dass wir dann auch handlungsfähig bleiben und auch einen Haushalt dann verabschieden können.
Ja, mega wichtiges Thema, der Haushalt. Heute, wir hatten ja eingangs gesagt, heute ist der 5. Januar. Ab heute kann man für den Bürgerentscheid, für das Rathaus abstimmen, so was ja gar nicht stimmt. Also ich habe ja gestern nochmal nachgefragt über Facebook bei der Initiative, die sich ja selber nennt Initiative Stopp Schulden Rathaus oder ich habe den Namen gar nicht, aber wird da so suggeriert, das könnten wir jetzt demnächst sagen. Soll das jetzt gestoppt werden, ja oder nein? So, und da habe ich gesagt, was passiert eigentlich, oder ich sag mal, ich hatte die Frage gestellt bei Facebook, wie viel günstiger wird's denn, wenn der Bürgerentscheid durchkommt? Also das konnte einem keiner sagen, weil letztendlich wurde dann geantwortet, auch von seitens der Initiative, dass man jetzt im Prinzip mal eine Denkpause nochmal einfordert. Also dass alle Beteiligten einfach nochmal drüber nachdenken, wollen wir es jetzt wirklich so machen? Ich mache es jetzt mal ganz platt, der Bürgerentscheid kommt. Letztendlich stimmen wir gar nicht darüber ab, ob das Rathaus gestoppt werden soll, ja oder nein, sondern wir sagen nur, der alte Beschluss soll aufgehoben werden und soll ein neuer Beschluss gefasst werden. Ne? Ist doch richtig.
Also genau, es wird über die Aufhebung des Beschlusses vom 17. Dezember 2024 entschieden. Und was danach dann passiert, das entscheidet eine neue, dann jetzt neue, weil neue Ratsperiode, neue Ratsmehrheit. Dann muss wieder ein Beschluss gefasst werden. Ganz konkret beinhaltet dieser Beschluss vom 17. Dezember allerdings eine Planung, die ja schon sehr weit fortgeschritten ist. Also wir sind ja kurz davor, wenn es das Bürgerbegehren und jetzt den Bürgerentscheid nicht geben würde, wäre man ja auch schon längst in der Ausschreibung gewesen, vielleicht auch schon nah am Baubeginn. Also wir sind ja in der Planung so tief, dass schon viele Jahre der Planung da einhergegangen sind. Also es ist jetzt nicht so, der Grundsatzbeschluss ist ja schon einige Jahre alt, dass ein Rathaus gebaut werden soll. Das heißt, man würde ganz konkret jetzt nochmal in die Planung eingreifen. Und das muss jeder für sich abwägen. Was das bedeutet, haben wir ja auch nochmal auf der Homepage auf www.hahn.de ja auch nochmal in einem FAQ niedergeschrieben. Mhm. Und natürlich das Abstimmungsheft, wo die verschiedenen Fraktionen ja auch ihre Positionen verfasst haben. Ja. Hilft ja auch. Man muss gut abwägen als Bürger, was man dort möchte. Also eine Entscheidung jetzt wieder aufzuheben, hat ein immenses finanzielles Risiko. Und da muss man sich einfach im Klaren drüber sein, dass wir einfach nicht wissen, was das, was du jetzt eben beschrieben hast, was danach kommt, was das dann letztlich kostet. Ne? Also das ist letztlich im Unklaren, dass es ein neues Rathaus geben muss. Das sagt ja jede Fraktion des Hahner Stadtrates. Von daher ist es, denke ich mal, kein Szenario, dass wir nicht immense Mittel aufbringen werden für einen Rathausneubau. Ne? Und da muss jetzt einfach jeder für sich abwägen, ist eine Planung, die jetzt ja über viele Jahre ja auch gereift ist und immer mit Mehrheit beschlossen wurde, ist die jetzt tatsächlich so schlecht oder so falsch, wie von manchen beschrieben? Oder ist da nicht tatsächlich viel Gutes drin? Und man sollte mit dem, was man jetzt ausgegeben hat und mit dem, was man auch alles so schon investiert hat, an Zeit, an Gutachten, allem Möglichen, sollte man jetzt tatsächlich weitermachen.
Ja, und also nochmal der Name dieser Initiative. Ich finde, der suggeriert irgendwo, dass jetzt die Bürger über den Stopp dieses gesamten Vorhabens Standort, Kosten und dergleichen im Prinzip entscheiden können. Aber nochmal, de facto wird nur der Beschluss aufgehoben und die neue Ratsmehrheit, wir haben ja gerade gesagt, das ist die SPD-CDU und die stimmen sich ja auch sozusagen dafür aus, im Prinzip den mit Nein zu beantworten, diesen Bürgerentscheid. Ist richtig, ne?
Genau, das habe ich so gelesen, genau.
Genau. So, der Bürgermeister steht auch auf der Seite, da bist du ja. Ne? Also du würdest das auch befürworten, dass der Bürgerentscheid abgelehnt wird, dass es einfach so jetzt auch umgesetzt wird, wie die Planungen sind, wie das seinerzeit beschlossen wurde. Ne?
Genau, also letztlich ist das meines Erachtens eine schlüssige Planung und es gibt nichts anderes, was mich überzeugt und auch von den Argumenten, wo ich jetzt sage, das ist jetzt genau das, wo ich jetzt sage, okay, das haben wir nicht bedacht oder das hat die Verwaltung damals nicht bedacht. Ne? Also das, was ich an Raumbedarf gesehen habe, das, was ich an Planung dort gesehen habe, das, was es auch an Mehrwert insgesamt nicht nur für die Verwaltung, sondern auch für die Stadt ja vor allem, aber für die Stadtgemeinschaft, für die Bürgerinnen und Bürger bietet. Nicht nur dadurch, dass wir eine moderne Stadtverwaltung bekommen, sondern auch städtebaulich. Ne? Also da sind ja viele Dinge auch inkludiert, wo man nicht einfach ein Preisschild dran hängen kann und sagen kann, der Quadratmeter kostet aber, wenn man quadratisch praktisch gut baut, so und so viel Euro weniger. Mhm. Sondern wir schaffen da ja wirklich oder wir gestalten da ja auch öffentlichen Raum, Aufenthaltsqualität in der Innenstadt. Und das ist ja so ein Punkt, der ist ja auch alles inkludiert. Inklusive VHS, inklusive dann frei werdender Grundstücke, die dann für Wohnnutzungen zur Verfügung stünden. Also es ist ja letztlich ein Gesamtkonzept, das dort ist. Das ist ja nicht nur ein Rathausneubau, sondern es ist letztlich ein Gesamtkonzept, über das abgestimmt werden soll. Was konkret heißt aber, wenn man jetzt denken würde, dass der Bürgerentscheid durchginge, also dass die Kriterien erfüllt sind und wir am 26. Januar oder am 25. abends feststellen, dass der Bürgerentscheid erfolgreich war, dann wäre es ja auch wieder für eine gewisse Zeit gesperrt, ein neuer Beschluss. Das heißt, wir verlieren auch viele Jahre der Baukostensteigerung und ähnliche, die wir jetzt noch gar nicht absehen können, wie viel Geld das letztlich kostet, ohne dass wir nur einen Stein mehr oder weniger gebaut haben.
Ah, das müsstest du gleich mal bitte nochmal erklären, Vincent. Das habe ich nicht ganz so verstanden. Also nehmen wir mal an, der Bürgerentscheid käme durch. dann war ich immer so der naiven Meinung, okay, dann setzt sich der Stadtrat dahinter zusammen und trifft einen neuen Beschluss. So, die Mehrheit habt ihr ja. Also ich sage mal ihr. Ne? Also CDU, SPD und der Bürgermeister, die hätten die Mehrheit im Stadtrat und könnten einfach relativ schnell einen neuen Beschluss fassen. Und so nach dem Motto, na, verändern wir einen Mühe, dann machen wir da aus dem Raum das und daraus das und letztendlich bleibt alles so, wie es ist. Würde auch gehen. Aber du sagtest jetzt, da gibt es eine Sperrfrist.
Ja, also dieser Beschluss zumindest, der kann dann nicht nochmal innerhalb von 2 Jahren gefasst werden. Also dass wenn auch jetzt weiterhin... Die Mehrheit hat ja wieder Bestand von CDU und SPD, so wie sie vorher ja auch war. Ist ja auch nach der Wahl weiterhin eine Mehrheit im Stadtrat. Jede Veränderung würde ja direkt wieder einen immensen Eingriff in die Planung bedeuten. Ja, das heißt, ist es wirklich tatsächlich sinnvoll, jetzt einzugreifen? Das ist ja nochmal eine Abwägung. Aber dieser Beschluss oder dieser Inhalt des Beschlusses, so wie er damals gefasst wurde, hätte dann erstmal eine gesperrte Zeit von 2 Jahren, dass er nicht noch mehr erneut gefasst werden kann. Wie tief in die Details jetzt wir wirklich dann, also das müsste man dann nochmal im Detail bewerten, was das jetzt als Auswirkungen hat. Ne? Aber es hätte auf jeden Fall, es würde bedeuten, dass wir über viele Jahre keine neue Beschlusslage hätten, die wirklich so weit ist, wie den Zeitpunkt, wie wir jetzt aktuell stehen.
Also die Antwort bei Facebook, der letzte Absatz aus der Initiative war, der Bürgerentscheid ist kein Versprechen auf eine billigere Lösung. Er ist die letzte Chance, vor der endgültigen Festlegung noch einmal verantwortungsvoll hinzuschauen. Und da denke ich mal, also das ist jetzt ein bisschen, also hat sich jetzt ehrlich gesagt mehr Erwartungen dran, was ich als Bürger entscheiden kann. Ich kann mich jetzt im Prinzip, also eigentlich kann ich nur die Politik dann mit dem Bürgerentscheid bitten, denkt nochmal drüber nach, ob er was anders macht. Aber ich habe ja gar nichts, wofür ich abstimmen kann. Weißt du? Weil ich kann ja nur sagen, ja, den Beschluss nicht, aber den nächsten Beschluss, den kenne ich ja auch nicht. Und dann könnte ich ja dann direkt wieder einen Bürgerentscheid machen, wenn ich mit dem auch nicht zufrieden bin. Das wäre ja so eine Never-Ending-Story dann irgendwann. Also hat mich nicht so ganz überzeugt. Ich habe jetzt hier die Unterlagen. Ich gehe natürlich da auch wählen, aber ich finde, da ist unglaublich viel heiße Luft und ganz viele wissen, glaube ich, gar nicht, worüber sie da abstimmen, weil die immer nur das Stoppschild sehen. Und die denken, die könnten mal sich grundsätzlich gegen ein neues Rathaus aussprechen. Und ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Selbst die Befürworter des Bürgerentscheids sagen, ja, wir brauchen ein neues Rathaus. Also, merkwürdig. Gut, haken wir das Thema mal ab. Ich wollte es auf jeden Fall nochmal, weil es auch heute damit losgeht, auch nochmal mal was sagen, wie ich dazu stehe. Und auch natürlich mal deine Meinung dazu hören. Würde mich auch mal interessieren, so im Stadtrat grundsätzlich, wenn der Entscheidung anfangen, kannst du da mitstimmen als Bürgermeister?
Genau, also grundsätzlich bei den allermeisten Entscheidungen habe ich eine Stimme. Also ich habe eine Stimme, so wie die anderen Ratsmitglieder auch. Gibt manche Dinge, bei denen dann entsprechend es nicht möglich ist. Wenn es dann zum Beispiel um den Jahresabschluss geht, ne, dann wird dann der Bürgermeister entlastet, dass ich diesen rechtskonform aufgestellt habe. Ne? Also die Entlastung des Bürgermeisters, die kann ich mir dann nicht selber geben, als ein Beispiel. Gibt es noch 2, 3 weitere Entscheidungen, bei denen das der Fall ist. Aber vom Grundsatz her habe ich immer eine Stimme, ja.
Okay. Und bei Unentschieden kannst du dann im Prinzip entscheiden?
Also so ist es nicht. Also meine Stimme zählt nicht doppelt. Ne? Also es ist immer so, dass ich immer mitstimme. Ne? Also
ja, okay.
Und wenn es unentschieden wäre, wäre unentschieden. Ne? Dann kommt darauf an, was halt zur Abstimmung gestellt wird. Bei manchen Anträgen kann ein Unentschieden dazu führen, dass es abgelehnt wird. Das kommt immer ein bisschen drauf an, was wir da gerade zur Abstimmung stellen.
Worauf freust du dich denn persönlich am meisten jetzt auf die nächsten Jahre?
Generell ist es einfach aus der Position des Bürgermeisters nochmal etwas ganz anderes oder man kann nochmal ganz anders gestalten, als wenn man jetzt Ratsmitglied ist. Man gibt den Rahmen vor als Ratsmitglied, als Politik bestimmt man ja den Rahmen und das Ausführen und aber letztlich auch ein bisschen die Ideenentwicklung aus dem täglichen Geschäft oder im laufenden Geschäft der Verwaltung, so heißt es ja in vielen Dingen, das macht ja tatsächlich dann die Verwaltungsspitze mit den Kolleginnen und Kollegen dann als Team. Und da hat man nochmal ganz viele andere Ansätze, die man einfach auch wählen kann, wo man selber nochmal Einfluss nehmen kann, dass sich Hahn weiter gut entwickelt. Und das ist einfach dieses Gestalten, dass man gestalten kann, dass man seine Stadt repräsentieren kann. Sie haben ja verschiedene Aspekte beim Job des Bürgermeisters. Dieses Zusammenspiel, dieser abwechslungsreiche Job für 5 Jahre, da freue ich mich sehr drauf.
Gibt es denn irgend so ein Projekt, wo du schon als Kind, Jugendlicher gesagt habe, wenn ich Bürgermeister wäre, das würde ich als erstes machen. Was, woran du heute noch denkst und wo du sagst, na gut, eigentlich stehe ich bei mir persönlich da im Wort.
Weiß ich gar nicht, aber seitdem ich Kind bin, ich glaube, da hat man gar nicht so sehr drüber nachgedacht. Also da ist es tatsächlich ja wirklich so, da bin ich tatsächlich wieder dann bei dem Rahmen, der dann die Politik vorgibt. Also wenn man jetzt wirklich sagt, die große Idee, die ich hätte, die hatte ich tatsächlich nicht, aber die ist tatsächlich auch was, die müsste ich dann mit dem Stadtrat vorher noch abstimmen. Was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist tatsächlich dieses Thema Gartenstadt. Dass wir abwechslungsreiche, anspruchsvolle Naturräume haben, aber auch Naturerlebnisräume haben. Also sowohl, dass wir für unsere Flora und Fauna eine Gartenstadt sind, aber ich möchte auch die Gartenstadt für die Hanerinnen und Haner haben. Und das ist so ein bisschen meine persönliche Vorliebe, die ich in meinem Garten ausleben kann. Und da lege ich auch ganz viel Wert drauf in der Stadt, dass man das mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam entwickelt, dass man da Konzepte findet, mehr Staudenbepflanzungen, vielleicht auch partizipative Ansätze, wie vielleicht wir Gartenstädter mehr in und für unsere Gartenstadt tun können in diesem Bereich. Da haben wir jetzt eine neue Amtsleitung seit dem 1. Januar. Einen bisher bei uns schon beschäftigten Kollegen, den Herrn Gabe. Und das ist so ein Punkt, da freut er sich auch drauf, denke ich, dass wir da konzeptionell auch nochmal Gartenstadt ganz neu denken können in den nächsten Jahren. Das wird ein bisschen im Prozess ein bisschen dauern, weil wir da auch vielleicht grundlegend an die Ideen ran wollen. Aber das ist sowas, das kann über 5 Jahre, da kann man schon gut was sehen nach der ersten Amtszeit.
Ich finde das gut, dass du das ansprichst. Also es stand da auch mal so ganz klein bei mir auf dem Zettel. War mir aber jetzt auch nicht sicher, ob ich es mal mit reinbringen soll, das Thema Gartenstadt, weil ich merke so der Begriff, der eigentlich was sehr Schönes ist, ist aber irgendwie schon so ein bisschen Kampfbegriff so geworden, so in den sozialen Netzwerken. Ne? Also sobald mal irgendwas nicht so richtig läuft, dann heißt es, oh, Garten, die nennen sich Gartenstadt und guck mal, wie das hier aussieht. Also ich sag mal, das wird so als Kampfbegriff genutzt. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist so die Idee und die Vision. Was verstehen wir denn alle unter dem Begriff Gartenstadt? Weißt du, die einen sagen, ja, das muss überall blühen. Die anderen sagen, ja gut, aber da darf kein Blatt rumliegen auf dem Rasen. Dich verstehe ich jetzt ein bisschen anders. Wenn du so Flora und Fauna sagst, heißt das ja auch, da darf auch mal ein Regenwurm noch über den Rasen krabbeln. Ne?
Ja, bitte, auf jeden Fall. Im Idealfall sollten sogar große Teile der Rasenflächen gar nicht gemäht sein, sondern sollten eher als Wiese ausgebildet sein. Das ist ja gerade genau das, was ich meinte. Also wir müssen da partizipativ nochmal rangehen, also mit dem Bürger zusammen diskutieren, was heißt denn für uns tatsächlich Gartenstadt? Ne? Das kann, das hast du schon ganz gut beschrieben. Das ist für viele Bürgerinnen und Bürger was komplett anderes. Also vom englischen Garten angefangen, vom Rasen, der täglich vom Mähroboter gemäht wird, bis hin zur Wiese, die vielleicht zweimal im Jahr gemäht wird und deswegen Flora und Fauna nochmal ganz anders zur Verfügung steht. Und das Spannende wird tatsächlich sein, das zu kombinieren. Also dass sich jeder und jede gewissen Maße irgendwie darin wiederfindet, aber auch Verständnis halt für die anderen Flächen hat. Ne? Also, dass jeder für sein Auge die Flächen findet oder die Parks findet oder die innerstädtischen Beete findet, dass er sagt, genau das stelle ich mir vor. Und genauso aber auch die andere Seite sich wiederfindet. Und deswegen, da müssen wir uns für Zeit nehmen. Und das wird auch was sein, wo wir uns auch genau mit verschiedenen Aspekten beschäftigen müssen. Wir haben jetzt gerade morgen Auftakt zum Klimaanpassungskonzept. Auch das, nicht in seiner Breite, aber generell das Thema Klimaanpassung und Schaffung von Grünflächen, von Verdunstungsraum beispielsweise, ist ja was in beiden Aspekten ganz wichtig ist. Einmal für unser Gartenstadtkonzept, aber auch, wenn man Hahn lebenswert halten möchte, auch in Zeiten des Klimawandels.
Ja, und ich glaube tatsächlich, wenn man das jetzt mal ein bisschen weiterdenkt, dann ist es tatsächlich ein Standortvorteil auch für den lokalen Einzelhandel irgendwann. Weil irgendwann ist Düsseldorf so heiß und Köln, da möchte man im Sommer nicht mehr hinfahren zum Shoppen. weil du dich gar nicht in den Innenstädten aufhalten kannst. So, und da wäre es auch schön, wenn die Düsseldorfer mit dem Bus oder mit der S-Bahn rüberkommen und sagen, ich gehe in Hahn einkaufen, weil da ist immer schön schattig, da ist es kühl, ja, da hält es aus, ja. Und gibt ja diese Städteplanungen, haben wir auch mal in verschiedener Weise hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, die sich da auf den Weg gemacht haben, die Parkplätze abgeschafft haben tatsächlich. Das ist dann auch immer so, wo man den sauren Apfel beißen muss. Die haben dann im Prinzip entsiegelt, da fielen auch ein paar Parkplätze weg. Da wurden Bäume gepflanzt und Grünanlagen gepflanzt und die Städte sind ein paar Grad kühler geworden im Sommer, ne? Und das wird uns tatsächlich bewegen. Warum hört denn das Gartenstadtkonzept im Technologiepark auf?
Das musst du jetzt genau erklären.
Also wenn ich da so durchfahre und jetzt, ich arbeite ja in Mettmann und insofern dadurch, dass wir auch lange da in grünen Baustelle hatten, bin ich halt immer durch diesen Technologiepark gefahren. Und da habe ich dann sehr, sehr große Grundstücke gesehen und da war nichts mit Blühen und blühenden Landschaften. Da war alles grüner Rasen, gemäht und ein paar Bäume drumherum. Aber tausende von Quadratmetern, die man hätte mit Wildblumen bepflanzen können, mit, weiß ich, Tümpeln als Feuchtbiotop gestalten können. Das bleibt natürlich den Käufern überlassen, wie die das gestalten. Aber da hätten wir doch auch Einfluss nehmen können und sagen können, hey, wir hätten das schon ganz gern. Begrünte Fassaden, begrünte Dächer und dass ihr was aus dem Grundstück macht.
Ja, also generell hast du recht, das sind Flächen, die von den Unternehmen gekauft wurden. Da gibt es dann aus dem Baugesetzbuch gewisse Vorgaben, Mindestvorgaben oder auch wir können darüber hinaus in unseren Bebauungsplänen Vorgaben machen, wie dann mit den Grünflächen oder den unversiegelten Flächen umzugehen ist. Vollkommen richtig. Der Bebauungsplan selber ist ja schon deutlich älter als die letzten Ansiedlungen, die jetzt dort gemacht wurden. Also der Bebauungsplan ist ja immer so das Erste, bevor überhaupt das erste Grundstück verkauft wird. Ich finde, für unsere Flächen, die wir selber gestalten, haben wir da schon viel vorgesehen. Also wir haben ja auf der nördlichen Seite den Grünzug geplant, der ja um die Unternehmen rumgeht und der wird ja auch in Zukunft weitergebaut werden, wenn noch weitere Teile vermarktet sind, beziehungsweise wir starten jetzt bald mit den ersten Planungen. Das heißt, da machen wir schon viel in die Richtung und da wird der öffentliche Raum auch schon gestaltet. Grundsätzlich gebe ich dir aber recht, dass wir auch auf privaten Flächen jetzt nicht nur Unternehmen, aber auch Privatgrundstücke genau da auch ansetzen müssen, dass wir dort sowieso vorhandene Grünflächen, Gewerbe ist es weniger als bei Wohnen, ne, aber wir müssen ja auch, ist ja ein anderes Kriterium, Fläche effektiv nutzen, das ist ja auch letztlich ja so ein Kriterium, aber grundsätzlich gebe ich dir recht und da gibt es ja auch viele Konzepte schon, wir haben ja auch Fördertöpfe beispielsweise für Fassadenbegrünung in Hahn, da müssen wir auch ran, durch Beratungen und Ähnliches. Da gibt es auch Fördertöpfe des Landes beispielsweise, wenn man als Unternehmen da für seine Mitarbeiter oder auch generell klimafreundlich sein Grundstück umgestalten möchte. Und das kann ja auch ein Teil eines Gartenstadtkonzeptes sein, dass man da nochmal verstärkt auf die privaten Flächen schaut und vielleicht sich selber auch ja, mit Ideen einbringt, wie man diese mit vielleicht wenig Aufwand auch nochmal besser gestalten kann.
Ja, also vor allem diesen Gartenstadtkonzept oder den Gartenstadtbegriff, den kannst du ja konzeptionell auf ganz viele Bereiche ausrollen, ne? Also das kann bei Neubauvorhaben sein, dass man da Vorgaben macht. Das kann sein, dass man die Dezibelzahl bei Laubbläsern begrenzt, ne? Weil das auch im Prinzip den Gartenstadtcharakter stört, wenn die da mit ihrem Motorgebläse rumlaufen. Das kann der Einzelhandel sein, dass man sagt, naja, noch eine Spielhalle brauchen wir nicht. Die wollen wir vielleicht nicht haben, dann nehmen wir lieber mal ein anderes Gewerbe, was auf die Gartenstadt einzahlt. Ob das jetzt ein Gartenbaubetrieb ist, ja, warum machen die kein Geschäft auf? Können sie auch mal in der Innenstadt ein Ladenlokal anmieten, dass man da seinen Spaten kauft oder, weiß ich nicht, ein Rasenmäher oder solche Dinge. Muss man ja nicht immer nur im Baumarkt machen, ne? Also gibt es ja bestimmt auch Einzelhändler, die sowas machen. Sowas fände ich halt cool, ne? Dass man, wenn man nach Hahn kommt, direkt merkt, hier ist irgendwas anders. So das Ganze drumherum gehört dazu, aber eben auch, wenn man in der Stadt ist, dass man da auch diesen Charakter dann findet. Also ich sag mal so, ich finde das toll, dass ihr euch dieser Sache annehmt. Und wenn ihr noch ein paar Ideen braucht, ich bin gern dabei.
Ja, klar. Ja, also ich will ja auch nie den Anspruch haben, dass wir da jetzt das perfekte Konzept machen oder dass wir sagen, dieses Konzept darf nicht atmen, darf nicht weiterentwickelt werden. Ne? Wir werden in dieser Wahlperiode mit, ich sage jetzt mal, mit einer Idee anfangen. Und wir sind da sicherlich dann sowieso in einem Prozess, wenn es wirklich so wird, dass wir es als Stadtgemeinschaft auch leben, dass wir immer wieder dieses Konzept auch anpacken werden und auch weitere Ideen dann implementieren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und so sollte es ja auch genau sein. Also genau solche Konzepte müssen sich ja auch weiterentwickeln, so wie sich unsere Städte mit jedem Jahrzehnt weiterentwickeln.
Absolut. So, jetzt haben wir schon mehrfach gesagt, du bist in Hahn aufgewachsen, bist hier groß geworden, warst hier stark in der Lokalpolitik, bist hier zur Schule gegangen und. Hast einen guten Blick auf die Stadt, wenn man jetzt mal so drauf schaut, ne? Und du jetzt auch mal so in solchen Krisensituationen, wie wir sie auch heute vorfinden. Wo siehst du aktuell die größten Bruchstellen im Zusammenhalt unserer Stadt?
Ich weiß nicht, ob es tatsächlich sich auf unsere Stadt selbst bezieht. Es ist, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass wir erstmal so ein, dass dieses Grundvertrauen, dass erstmal jeder, egal jetzt, muss jetzt nicht nur eine staatliche Stelle sein, aber erstmal dieses Grundvertrauen, dass jeder erstmal in dem, was er tut, versucht, erstmal grundsätzlich was Gutes zu tun. Ne? Also, dass man nicht immer nur erst die schlechte Seite sieht oder erst das Misstrauen als wahrscheinliches oder das aus dem Misstrauen entstammende Szenario als das Wahrscheinlichere sieht, sondern dass man erstmal so ein Grundvertrauen hat, dass eigentlich wir alle an diesem Gemeinschaftsprojekt Stadt schon arbeiten und in dem Sinne schon immer unser Bestes geben. Ne? Das kann dann tatsächlich ja manchmal nicht genug sein. Das kann auch manchmal sein, dass man bei der einen oder anderen Sache auf dem falschen Weg ist, dass man Input braucht, um besser zu werden. Aber erstmal, Thema Winterdienst ist ja tatsächlich so ein Thema. Ne?
Also, dass man heute hat es geschneit und die Menschen fragen sich auf Facebook, ob die Stadt streikt.
Genau, also ist natürlich, also erstens, ich sehe dann auch immer die Kolleginnen und Kollegen, ne, die ja auf den LKWs drauf sitzen. Und ich weiß, davon streikt keiner und die quälen sich nicht aus dem Bett, sondern die machen das aus Überzeugung, dass sie hier ihre Zeit auf den LKWs oder auf den Kehrmaschinen verbringen.
Du kannst halt nur nicht überall gleichzeitig streuen. Du
kannst nicht überall gleichzeitig streuen. Wir haben natürlich auch keine unendlichen maschinellen Ressourcen, die wir behalten. Also dieses Schneeereignis jetzt Anfang Januar ist eins, wie wir es nicht häufig haben. Das heißt, wir haben natürlich, wir haben genug Salz vorrätig, wir haben auch Maschinen vorrätig, um hier unserer Pflicht Genüge zu tun. Aber auch unsere personellen Ressourcen sind ja irgendwann erschöpft, wenn wir jetzt über, jetzt haben wir den vierten oder fünften Schneetag in Folge oder Tag, wo man Winterdienst machen muss. Die Kollegen haben ja nur gewisse, auf den LKWs gewisse Lenkzeiten, die haben ja gewisse Ruhezeiten einzuhalten. Es ist ja auch sehr wichtig, dass wir diese Ruhezeiten auch einhalten. Also es sind ja auch anspruchsvolle Tätigkeiten. Es wäre fahrlässig, wenn wir da anderes einfordern. Und ich kann da nur zusagen, die Kolleginnen und Kollegen vom Betriebshof tun, was sie können, um hier möglichst gute fahrbare Verhältnisse zu gewährleisten. Aber wenn es dann auf einmal, also wir sehen ja alle die Wettervorhersage, heute waren, glaube ich, 1 Zentimeter Neuschnee angesagt, jetzt sind es, glaube ich, inzwischen 7. Es ist auch schwierig, dieses Wetter aktuell vorzusehen.
Und ist ja auch nur eine Facette, ne? Also Zusammenhalt in einer Stadtgesellschaft, das geht ja weit darüber hinaus. Ne? Also ich finde, das ist ja auch so ein bisschen, die Starken unterstützen die Schwachen, ne? Man organisiert sich in Vereinen. Oder was bedeutet Zusammenhalt für dich konkret im Alltag?
Ja, also letztlich, dass man auf sich achtet, dass man auch auf seine Mitmenschen achtet, dass man registriert, ob ein Nachbar da ist oder nicht da ist, ob das Licht angeht oder nicht angeht, wenn es eine ältere Person ist, dass man vielleicht auch mal drüber nachdenkt, kann ich jetzt in dieser Situation, bleiben wir mal beim Beispiel Schnee, kann ich dort unterstützen? Kann ich vielleicht den Bürgersteig einfach mal miträumen, ohne zu fragen und ohne vielleicht mich sogar zu zeigen, dass ich das tatsächlich bin? Also es ist ganz viel, was einfach nur so Kleinigkeiten sind, wo wir aber ganz viel mit ausdrücken können oder ganz viel mit ausdrücken. Und das tun ganz viele. Ne? Also es ist ja auch immer so, wenn man jetzt, ich meine, du hast das jetzt ja so ein bisschen ja die Frage aufgeworfen. Diese Fragen kommen ja ganz viel tatsächlich auch durch die, ja, durch die Unterhaltung, durch die Posts in sozialen Medien. Man merkt aber tatsächlich, wenn man mit den Bürgern spricht, dass es auch viele, ja, viel Leben außerhalb der sozialen Medien gibt. Und da würde ich vielleicht hinzufügen, Gott sei Dank, da passiert einfach noch ganz viel mehr als das, was vielleicht dort sich so widerspiegelt. Und deswegen, es ist ein Spiegel unserer Gesellschaft, aber es ist nicht ein Spiegel, der vielleicht die gesamte Wand abbildet, sondern vielleicht wirklich nur einen Teil.
So ist ja auch dieser Podcast hier entstanden, ne? Weil ich eben gemerkt habe, als ich hier gearbeitet habe und gelebt habe, was wir hier für einen Zusammenhalt haben, was wir für eine entspannte Bürgerschaft haben und ja, ein gutes Miteinander haben. Und das wollte ich eben auch mal zeigen. Was sind das für Menschen, die ja hier aktiv sind und sich einbringen und für ihre Sachen brennen? Und da gibt es ganz, ganz viele. Das ist wirklich toll. Ich merke aber auch trotz allem immer wieder, nicht nur in den sozialen Medien, ist diesen Zusammenhalt, den gibt es tatsächlich, der ist nicht so verzahnt mit der Stadtverwaltung. Das ist immer so, die gegen uns und wir gegen die. Ja, also man haut direkt drauf, wenn da mal ein Fehler in der Vergangenheit passiert ist. Viele sagen auch, sie sind nicht ausreichend informiert. Ja, also das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein Thema, was du jetzt in der Verwaltung anders machen möchtest. Da auch mehr Transparenz schaffen für die Dinge, wie sie so in der Verwaltung eben sind, bevor da wieder auf dem Markt oder in Kneipengesprächen oder in den sozialen Medien irgendwelche Stilblüten da getrieben werden.
Genau, also erstmal mehr Transparenz, mehr Kommunikation von dem, was generell vielleicht auch sehr stadtbedeutend entschieden wird oder umgesetzt wird. Das ist einer der wichtigen Aspekte. Aber was ich mir halt auch vorstelle, ist, und das, da würde ich dann die sozialen Medien auch als Chance sehen, weil das konnte man so in den, in den analogen Medien so nicht tun, einfach auch die ganz vielseitige Arbeit der Kolleginnen und Kollegen auch einfach mal darstellen, die es sonst vielleicht nicht in eine Pressemitteilung oder in ein Interview oder Ähnliches geschafft haben, sondern einfach nur zu zeigen, hier, diese Kollegin, dieser Kollege, der macht seinen ganzen Tag nichts anderes, als den Hanerinnen und Hanern in genau diesem Bereich zu helfen, zu unterstützen, deren Leben in dem Fall zu erleichtern. Und das ist auch einfach mein Ziel. Und damit, glaube ich, schafft man auch wieder mehr Vertrauen, dass Verwaltung einfach mehr ist als nur die eine Stelle, die vielleicht beteiligt werden muss, wenn man irgendeine Genehmigung haben möchte oder Ähnliches oder mit der man sich vielleicht rumärgern möchte und die dann doch wieder so genau auf den und den Antrag schaut, sondern dass Verwaltung einfach auch in vielen Bereichen Problemlöser und Hilfestellung in verschiedensten Lebenssituationen ist. Und das erlebe ich im tagtäglichen Leben, das erleben auch viele Kolleginnen und Kollegen im Rat oder Ehrenamtler erleben das in ihrem täglichen Leben, aber halt da dann auch die Aktiven, ne, die dann vielleicht in den Vorständen aktiv sind und vielleicht täglich mit uns zusammenarbeiten. Aber viele erleben es halt auch nicht, vielleicht auch Gott sei Dank, dass sie dann vielleicht auch gar nicht unsere Hilfe oder unsere Unterstützung brauchen. Aber ich würde halt schon gern zeigen, hey, wir wären auf jeden Fall da oder wir sind dann auch da für die, die diese Hilfe brauchen.
Gibt es deiner Meinung nach Gruppen in Hahn, von denen du sagst, die hören wir zu selten?
Das ist auch wieder, ja, das ist sicherlich auch ein Teil davon, ne? Klar. Also ist, ich hatte ganz gute und auch vertrauensvolle Gespräche mit vielen mobilitätseingeschränkten Personen im Wahlkampf beispielsweise. Also wo wir auch ganz klar sagen, da sind wir ja dran, ne? Also beispielsweise an den Bushaltestellen. Das ist ja ein Prozess, den wir über viele Jahre und auch jetzt ja sichtbar im Stadtbild nach und nach immer wieder verbessern, aber natürlich ist unser öffentlicher Raum noch nicht ansatzweise geeignet, um sich, wenn man jetzt beispielsweise Mobilität eingeschränkt ist, frei zu bewegen. Ne? Also es gibt Routen, wo wir das schon sehr gut können. Es gibt Straßen, neue angelegte Straßen oder grundsanierte Straßen, wo wir das gut mitgedacht haben. Aber ganz viele Wege sind auch einfach noch versperrt. Und das ist einfach so ein Punkt, da würde ich gerne auch nach und nach einfach rangehen, dass wir dass die Behindertenbeauftragten, von denen wir jetzt ja vier auch haben, von denen der Rat jetzt ja vier Stück oder vier Personen gewählt hat, dass wir da im Dialog überlegen, wie kann man ganz konkret das Leben dieser Personen beispielsweise, die jetzt gerade auch mich adressiert haben, verbessern, ne? Also für diese Personen, aber damit ja auch insgesamt für die Stadtgemeinschaft, insbesondere für diejenigen, die in diesen Situationen darauf angewiesen sind, dass beispielsweise der Bordstein hier abgesenkt ist oder dass es dort eine Markierung zusätzlich gibt oder ähnliches. Und das ist so zum Beispiel eine Gruppe, die mir einfällt, die wir noch mehr in den Fokus rücken müssen, um einfach insgesamt als Gesellschaft besser zu werden.
Mhm. Ja, das ist lustig. Ich hatte vor ein paar Wochen mit der Sandra Hubo gesprochen. Die ist durch einen Reitunfall querschnittsgelähmt und da haben wir eine Folge gemacht als Rollstuhlfahrerin sozusagen vor dem Unfall, nach dem Unfall in Hahn. Ne? Also wie bewegt sie sich jetzt hier? Und auch mit den ganzen Einschränkungen und so hat sie eindrucksvoll geschildert. Die Hörerinnen und Hörer, die das interessiert, können sich die Folge gerne anhören. So, und ich muss mich ja immer so ein bisschen da reinfuchsen und kenne mich mit den Themen gar nicht aus, habe eben geguckt, was gibt's denn bei der Gartenstadt Hahn so. Da bin ich eben auch über die ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten gekommen. Da gibt's auch eine Broschüre, ich zeig die mal hier. Da war ich aber ehrlich gesagt dann entsetzt, ne? Die war vom Druckdatum her März 2015. Also wirklich über 10 Jahre alt. Oder ich war wieder zu blöd, das da in dem Ratsinformationssystem zu finden. Und da waren es auch nur 3. Also die gibt's wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Oder sind da gar nicht mehr tätig, so meinte ich das. Zwei sind noch dabei? Ja, okay. Also, und fände ich auch irgendwie cooler, wenn man die irgendwie schneller findet, irgendwie so. Ne? Also wenn ich jetzt durch so einen Reitunfall oder durch einen Unfall plötzlich querschnittsgelähmt wäre und Rollstuhl wäre, dann würde ich schon ganz gerne mit den Leuten in Kontakt treten. Und dann weiß ich nicht, ob das, wenn ich so eine Broschüre dann finde, die 10 Jahre alt ist, ist sie noch gültig, gibt sie Leute noch? Da muss man, kommt man so ein bisschen an Zweifeln. Ne? So, und die sind ja, sagen wir mal, eh schon gebeutelt mit ganz vielen anderen Einschränkungen. Finde ich gut, dass du da einen Blick drauf hast, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, also einen sensiblen Blick auch drauf, dass wir da auch diese Gruppen da irgendwie stärker mit einbringen müssen. Und kann ich auch die Behindertenbeauftragten auch nur ermuntern, sich auch nochmal ranzusetzen und auch einen stärkeren Außenauftritt zu zeigen und für Transparenz zu sorgen. Ich glaube, das ist total wichtig. Ne?
Sind jetzt ganz frisch gewählt vom Rat in den letzten Jahres. Die neue Legislaturperiode der Behindertenbeauftragten orientiert sich dann im Rat an die Wahlperiode des Rates und ist dann halt immer nachgelagert, weil dann gewählt wird vom Rat. Ich bin mir sicher, dass sie das auch überarbeiten werden. Wir unterstützen dort auch mit einer Verwaltungskraft entsprechend oder natürlich auch mit dem gesamten Amt, aber mit einer Person, die dann auch dafür ansprechbar ist. Und klar, die Möglichkeiten, dort ansprechbar zu sein, das ist ja auch immer sowas. Ne? Also wie niederschwellig möchte man ansprechbar sein? Und das merke ich jetzt, beispielsweise gehen wir mal wieder auf die sozialen Medien leider zurück, aber da sind wir jetzt ja als Stadt Hahn noch nicht präsent mit einem globalen Account in Instagram oder Facebook. Ich merke aber,
es wird.
Bürgermeister selber, ja, es wird nach und nach, aber ich merke selber, dieser Kommunikationsweg ist nachgefragt. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob da viel weniger Nachrichten reinkommen bei mir auf meinem persönlichen Account, als jetzt dieser Art von Anfragen ich auf dem E-Mail-Account bekomme. Ich verweise dann gerne auf den E-Mail-Account, weil es aktuell noch mein persönliches Profil ist und ich würde dann gerne auch die städtische Kommunikation des Bürgermeisters dann auch über die E-Mail dokumentieren. Aber man merkt einfach, dass der Bedarf schon da ist, dass auch eine Interaktion in den sozialen Medien und auch mal der vertrauensvolle Austausch dann dort erfolgen sollte.
Ist das ein konkretes Thema, wo du sagst, na gut, also ich bin jetzt, du bist 34, 35,
sagen wir mal? 34.
34. Ja. Also eine ganz andere Generation auch von Bürgermeistern. Ist das so für dich ein Grund, dass du sagst, okay, deshalb ist es mir auch wichtig, anders zu kommunizieren, mehr Transparenz zu schaffen, als vielleicht Vorgänger oder Vorgängerinnen von dir? Weil es hieß ja immer, wir haben keine Ressourcen dafür, diese Datenschutz dürfen wir nicht und diese andere Kommunen haben es ja da schon gemacht, das konnte man manchmal nicht so nachvollziehen. Das Ressourcenthema kann ich mir natürlich schon vorstellen, ne? Wenn du sagst, wir öffnen die Kanäle und geben immer mehr rein, dann ist eine Frau Kunders in der Stabsstelle Kommunikation und, die macht ja nicht nur das, auf verlorenem Posten würde ich jetzt mal sagen. Ne? Baut ihr diese Positionen aus?
Also Das muss man vielleicht ergänzen. Die Stadtverwaltung und auch meine Vorgängerin hat schon vor, ich bin mir nicht ganz sicher, vor 2 oder 3 Jahren einen Versuch gestartet, dass man dort Ressourcen bekommt seitens des Stadtrates, um auf dieser Position auszubauen oder in dieser die Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit auszubauen, dass man sich auch mehr den sozialen Medien widmen kann. Es hat ja noch ganz andere Aspekte. Wenn wir eine so hohe Wichtigkeit zurechnen, so wie ich das vor allem auch sehe, und man dort auch ansprechbar sein will, dann muss man natürlich, dann kann man selten, man sollte, oder meine grundsätzliche Einstellung, gehen wenn man vielleicht so ran, ist so, man sollte wichtige Positionen und vor allem auch die Arbeit davon nicht immer nur auf eine einzelne Person abladen. Das ist immer eine organisatorische Schwäche in Urlaubssituationen, in Krankheitsfällen oder Ähnliches. Man kann natürlich auch heute gewisse Vertretungen darstellen, aber die werden dann niemals oder die können ja aus gegebenen Gründen ja niemals durch eine fachlich genauso tief im Thema seiende Person abgebildet. Und allein deswegen sollten wir generell überlegen, bei wichtigen Funktionen müssen wir, glaube ich, ein bisschen dynamischer agieren und auch schauen, dass wir verschiedene Aufgaben auch auf mehrere Schultern verteilen. Das muss jetzt nicht heißen, dass wir immer dann neue Personen einstellen, aber vielleicht auch, dass Aufgaben auch einfach dynamischer und anders auch verteilt werden auf verschiedene Personen. Und eine dieser Stellen ist tatsächlich die Öffentlichkeitsarbeit. Um das tatsächlich so umzusetzen, wie ich mir das vorstelle, also inklusive der Vorstellung vielleicht auch mal von der Arbeit verschiedener Kolleginnen und Kollegen, um auch möglicherweise weitere Mehrwerte für die Nutzerinnen und Nutzer dann zu bieten. Da glaube ich schon, dass man dann perspektivisch über anderes oder weitere Personalanteile dann sprechen muss. Aber da, das ist für mich persönlich jetzt noch nicht ein Thema jetzt für die anstehenden Beratungen des Haushalts. Das möchte ich wirklich auch konzeptionell dann mit dem Rat im Laufe des Jahres 2026 besprechen, dass man dann auch dann geordnet damit dann starten kann. Das ist jetzt nichts, weil es auch so wichtig ist, was ich jetzt übers Knie brechen möchte, sondern wir einfach nach und nach jetzt zeigen, wo unsere Grenzen sind. Aber das wird auf Dauer schon ein Punkt sein, wo wir auch meines Erachtens aber auch gut investieren können.
Ja, definitiv. Und vielleicht auch einfach mal Mut zur Lücke, ne? Also ich meine, ich glaube, da sollte man keine Angst davor haben, dass man jetzt irgendwie einen Post macht, der falsch rüberkommt. Ich finde auch so ein bisschen humorvoll, ne, das Ganze mal wieder zu gestalten. Ne? Nicht so mal so bierernst, ne? Also manchmal denke ich auch so, hier, dieses Stuhlgate damals mit den Klappstühlen, ne, was uns ja jahrelang hinterherlief, ne? Mein Gott, warum hat man das nicht mit Humor genommen in der Stadtverwaltung, ne? Und vielleicht noch einen draufgesetzt mit einem lustigen Video. Nein, da wird dann auch noch immer dagegen argumentiert und das bringt nichts. Also ich finde, das muss man einfach auch mal locker leben. Und ich glaube, die Hahnerinnen und Hahner, die schmunzeln dann halt auch drüber. Ja, die sticheln vielleicht noch ein bisschen, aber wenn dann irgendwie eine gute Antwort kommt, dann sagen die, komm, trink mal ein und dann geht's weiter. Ja, also ich glaube, da wird auch nichts krumm genommen. Also finde ich gut, dass ihr da ein bisschen euch auf den Weg macht. Und wer weiß, vielleicht fährt dann nächstes Jahr auf dem Bock beim Schneeschieben dann auch die Kamera mit und dann haben wir ein tolles Video, wie die Straßen freigemacht werden.
Mal schauen, genau. Also ich denke auch, also das ist ja das Schöne an uns Hahnern, die Kombination aus rheinischer Frohnatur und bergischer Nüchternheit ist bei uns. Also wir haben von beidem viel, würde ich sagen. Und
so, definitiv.
Da können wir auf jeden Fall noch in der Kommunikation das ein oder andere zugedrückte Auge durchaus vertragen. Hast
du recht. Du kommst aus der Position Wirtschaftsförderung Tourismus in Erkrath, ne? Das hast du beruflich gemacht. Mhm. Deshalb einen kleinen Schwenker jetzt mal zum Fachmann zum Thema Tourismus. Mhm. Hahn und Tourismus. So, fällt mir direkt was ein. Buga Wuppertal 2031. Ja? Kommen Menschen aus ganz Deutschland in Wuppertal und im besten Fall nach Hahn und sitzen hier in der Gastronomie und wohnen in den Hotels und in Bed and Breakfast und was wir hier alles haben, weil wir sind ja die Gartenstadt. Jetzt merkst du, guck mal, jetzt schlage ich schon wieder den Bogen. Man kann das ja so heiß aufladen, dieses Thema, ja, dass man so ein Magnet wird 2031 und wir im Prinzip für die gesamte Buga-Zeit Kirmes hier haben. Plant die Stadt da tatsächlich irgendein Programm, um die Menschen aus ganz Deutschland auch nach Hahn zu ziehen?
Also ich habe das Thema auch im Wahlkampf ja angesprochen. Das ist auf jeden Fall eine Chance, die wir nutzen müssen, die ich auch auf dem Schirm habe. Ist jetzt tatsächlich noch nicht innerhalb der ersten 60 Tage bei mir auf dem Arbeitspapier gewesen. Ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir ran müssen. Und ich sehe da auch unheimlich viele Chancen drin. Also wir können nur gewinnen.
Ja? Und ja, klar.
Die Wuppertaler haben ja jetzt ihr Konzept erst auch Ende des Jahres detaillierter vorgestellt. Ich denke auch für die Wuppertaler kann es interessant sein, dass man einfach auch vielleicht mit den Nachbarstädten agiert. Ja? Also ich meine, die Menschen kommen ja sowieso nach Wuppertal. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt dass wir jetzt deren Besucher abgreifen, ne? Sondern wenn Wuppertal uns tatsächlich als Mehrwert versteht, und das werde ich auch gerne mit der Oberbürgermeisterin dann bei meinem Antrittsbesuch anfangen, wir haben schon einen terminiert, es wird zeitnah stattfinden, werde ich es auch mal anreißen. Ja. Ich glaube, dass wir da auch als Bindeglied jetzt Hahn zwischen Düsseldorf und Wuppertal, es werden viele der nationalen und vielleicht auch nahen internationalen Besucher werden den Besuch der Buga kombinieren mit einem Besuch in unserer Landeshauptstadt. Und
lieber was auf dem Weg.
Als wenn man beispielsweise die E-Bike-Tour vom Düsseldorfer Osten über Hahn leitet mit ein paar offenen Gartenpforten und Ähnlichem. Vielleicht den Besuch unseres historischen Dorfs oder einer kleinen Tour durchs Neandertal, durch das Düsseltal. Und man dann sich die Buga anschaut oder andersherum. Ne? Also da gibt es viele Ideen, wie man da die Besucherströme gut in unsere Stadt leiten kann. Und da sollten wir auf jeden Fall oder werden wir auf jeden Fall unsere Ideen entwickeln.
Cool. Jetzt hast du es gesagt, tatsächlich die ersten 60 Tage, eigentlich sind wir gedanklich schon so die ersten 100 Tage. Die sind ja immer wichtig, wenn man in einer neuen Position ist, um Flöcke einzuschlagen, um sich zu zeigen, um auch von vornherein zu sagen, okay, ich möchte es gerne zukünftig so und so machen. Ne? Das ist schon wichtig, weil wenn du da nach 2,5 Jahren anfängst und sagst, ach so, übrigens, ich hätte ja auch noch eine Idee, dann ist der Drop gelutscht. Das muss man ja am Anfang machen. Ne? Gab es denn in den ersten Tagen jetzt schon so für dich ein Thema, so wo du Kompromisse eingehen musstest, die dir schwergefallen sind? Also wo du gedacht hattest, oh, das geht irgendwie leichter?
Also es gab auf jeden Fall verschiedene Entscheidungen, die zu treffen sind oder auch Fakten, die mit denen konfrontiert wird, die natürlich keinem Spaß machen. Ne? Also das will ich jetzt gar nicht so sehr vertiefen, aber ein Beispiel war, dass wir ja noch einen Sonderjugendhilfeausschuss zum Thema Kita-Plätze machen mussten vor Weihnachten. Das Thema ist auch noch nicht ausdiskutiert. Fakt ist, wir haben wie ganz Deutschland und ganz Nordrhein-Westfalen auch zu wenig Geburten in Hahn und diese jetzt schon 3 Jahrgänge folgen jetzt auf Jahrgänge, wo während Corona deutlich mehr Kinder geboren wurden aus bekannten Gründen. Heißt aber für uns ganz konkret, wir sind eine Stadt, eine der wenigen Städte in Nordrhein-Westfalen, die für alle Kinder Kita-Plätze hat. Und das heißt, wenn wir jetzt sogar 3 Jahrgänge deutlich weniger Kinder haben, haben wir bald hohe zweistellige oder dreistellige Anzahl an Kita-Plätzen zu viel in unserer Stadt. Mhm. Ja, und das ist so ein Punkt, da gibt es keinen Plan für. Also im Schulsystem, dass das atmet, das hat es schon immer gegeben. Aber dass ein Kita-System tatsächlich so vollendet ist, dass man auch mal zu viel Plätze hat über Jahre, jetzt dann inzwischen dann bald, ne? Das sind einfach so Punkte, das macht keinem Spaß.
Wie ist das denn bei den Kommunen um uns herum? Die sind ja wahrscheinlich nicht so gesegnet, ne? Zurzeit war es ja, glaube ich, immer so, dass immer Hahner-Kinder First waren, ne? First Choice waren. Und wenn jetzt welche aus Solingen sich auf dem Kindergartenplatz beworben hatten, die erstmal hinten angestellt wurden, kann man das dann nicht öffnen, das System?
Also grundsätzlich nehmen wir zu festgelegten Bedingungen auch auswärtige Kinder auf. Das ist beispielsweise, wenn die Eltern Mitarbeiter unserer Stadtverwaltung sind, wenn die Kirchengemeinde, also wenn sie Mitglied der Kirchengemeinde, einer Kirchengemeinde jetzt Schöller sind, dann haben sie auch die Möglichkeit, ihr Kind hier anzumelden oder wenn es Mitarbeiterkinder in den Einrichtungen sind, also ne, von den Trägern, von den freien Trägern. Aber du musst ja wissen, oder jeder Haner muss ja auch wissen, jeder Platz, auch wenn er belegt ist, kostet die Stadt wirklich viel Geld. Also das Kita-System wird ja finanziert zu einem großen Teil aus Landesmitteln, zu einem tatsächlich kleineren Teil, als man denkt, aus der Gesamtheit der Elternbeiträge und dann aus einem sehr, sehr großen Teil, nicht größer als die Landesmittel, aber auch aus einem sehr, sehr großen Teil aus städtischen Mitteln. Also es sind Millionen, die wir da als Stadt auch reingeben. Und deswegen, das ist es sicherlich richtig, wenn man sagt, wir haben jetzt gerade mal eine Überkapazität, 10 Plätze frei, dass da mal dann wir auch Externe aufnehmen, um das System am Laufen zu halten, ne, um auch diese Landesmittel dann auch für diesen belegten Platz zu bekommen. Aber wenn man erkennt, dass wir strukturell zu viele Plätze haben, dann ist das meines Erachtens nicht die Antwort, weil wir letztlich als Stadt Hahn und die Aufgabe haben, allen Hahner Kindern einen Platz zur Verfügung zu stellen. Wir können gar nicht dann das System, das ist einfach nicht dafür ausgelegt, dass man sagt, wir fahren jetzt generell mehrere Gruppen für externe Kinder. Das ist eine Aufgabe, die müssen tatsächlich die Städte in unserer Nachbarschaft dann für sich strukturell erledigen. Also wenn das mal ein Jahr so ist, dass man mal mehr aufnimmt, bin ich voll dabei. Aber wenn man strukturell eine zu hohe Kapazität erkennt, und ich erkenne einfach noch nicht aktuell, dass wir im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr wieder diese Geburtenzahlen bekommen, die wir 2021 beispielsweise hatten. Ich gucke mir jeden Monat die Geburtenzahlen an, es wird leider nicht besser.
Ja, aber so als nicht, also als Laie, ne, stellt man sich das wieder ein bisschen einfacher vor, so irgendwie kommunale Zusammenarbeit oder interkommunale Zusammenarbeit, dass man mit der Nachbarkommune sagt, pass auf, hier, ihr könnt hier zwei Gruppen mieten. Bevor ihr jetzt einen Kindergarten baut, was deutlich teurer ist, wir haben den Bedarf, wir haben die Kapazitäten, wir haben die Erzieherin, da müssen die halt den Kindergartenplatz bezahlen. Also ihren Anteil. Ne? Also ob das juristisch, sage ich ja wieder, bin ich wieder zu blöd, aber weißt du, das macht ja gar keinen Sinn. Nehmen wir mal an, die nebenan haben nicht überall Kindergartenplätze und wir schließen Gruppen. Also leuchtet irgendwie nicht so ein, so zumindest mal im Kreis Mettmann, dass man das da vielleicht mal ein bisschen gemeinsam steuert. Ne?
Also wenn eine Kommune tatsächlich bereit ist, mir zu sagen, ich bezahle euch 100% eurer Kosten, dann können wir über vieles reden. Ich habe das noch nicht gehört, dass es da...
Ich auch nicht, ja, war eine Schwachsinnsidee von mir.
Ja, also wenn wir hören und Hörer haben aus Wuppertal oder aus Hilden oder aus Solingen, ich weiß es nicht genau, wie jetzt die Bedarfe dort sind für die nächsten Jahre, die den Einfluss haben, dass sie sagen können, ihre Stadt zahlt 100% der Kosten, kann man gerne auf uns zukommen. Ich befürchte, dass wir das... auch aus dann deren nachvollziehbaren Gründen dann auch nicht, dass wir das nicht so sehr erreichen werden. Weil dann am Ende sagen die auch, wir wollen ja strukturell investieren in unser System, weil wir auch das nicht als Dauerlösung sehen. Und dann zahlen die das Geld dann vielleicht doch eher für Investitionen in deren Neubau oder ähnliches.
Ja, aber irgendwie mal so pfiffige Lösungen, weil guck mal, demografisch wird das ja auch nochmal anders. Ne? Demografisch werden wir alten Säcke so nach und nach wegsterben, da werden Häuser frei, dann kommen wieder junge Familien, dann hast du plötzlich wieder Kindergartenkinder, dann haben wir aber wieder die Gruppen nicht. Du kannst die ja nicht an- und ausschalten, diese Gruppen. Ne? Wenn das Personal einmal weg ist, dann wird es auch ganz schwer, wieder neues Personal hinter zu akquirieren. Mhm. Ne? Also das würdest du tatsächlich auch so jetzt in den ersten Amtstagen sagen, das ist schon so eine Ahnung von, da musst du Kompromisse schließen und Kompromisse finden. Ja, da ist das, was man eigentlich so haben möchte, aufgrund der Situation, die man dann vor Ort vorfindet, nicht möglich.
Ja, das sind einfach Entscheidungen, die wehtun, ne? Die tun den Eltern weh, die tun den Kolleginnen und Kollegen, wenn es jetzt eine städtische Kita ist, den Kolleginnen und Kollegen vor Ort weh, weil auch wenn wir natürlich sagen und auch das auch so umsetzen wollen, dass wir keine Kündigungen aussprechen wollen, ne, dass wir das schon durch das atmende System, wir haben einfach viel Fluktuation im Bereich der Kitas, dass wir das auffangen werden. Aber natürlich ist das immer mit viel Veränderung und viel, ja, es ist einfach der Arbeitsplatz, ne? Und das ist in so einem Team wie in so einer Kita natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn man nur einen Schreibtisch hat, den man jetzt in ein anderes Gebäude bringt, ne? Sondern es ist natürlich ein ganz anderes Arbeitsumfeld, in das wir dann halt eingreifen oder eingreifen müssen vielleicht. Und das macht nie Spaß und das macht auch den Kollegen bei mir im Personalamt oder den Verantwortlichen im Jugendamt dann nicht Spaß, wenn man so etwas, wenn man so etwas einfach auch einfach entscheiden muss. Und das war ja so ein ganz konkret so ein Fall. Mhm. Da muss man durch, da muss man Entscheidungen treffen, aber Spaß macht's keinem.
Bist du denn so, wenn du dich jetzt selber definieren müsstest, so der Generalist, der Visionär, der so die großen Linien verfolgen wird? Oder bist du so detailversessen, muss nochmal die Akte studieren, sagst deinem Abteilungsleiter, nee, guck mal da der Satz muss nochmal umformuliert werden oder da müssen wir anders machen. Wie tief gehst du in die Themen rein oder wie stark kannst du auch delegieren und du sagst, ich verfolge nur die großen Themen?
Also ich bin kein Typ, der nur die Linien vorgibt. Ist tatsächlich, also man ist ja nicht nur Bürgermeister, sondern man ist ja auch noch Dezernent für verschiedene Ämter. Natürlich fachlich ist dann auch noch die Amtsleitung letztlich nochmal da, aber von der groben Struktur muss ich die natürlich führen. Und da geht man auch nochmal tiefer in die Themen rein. Aber auch in den anderen Themen, bei denen, wo es mir wichtig ist, möchte ich natürlich schon auch die ein oder anderen Hintergrundinformationen kennen oder die Hintergründe kennen. Aber da verlasse ich mich dann auch sehr drauf, dass die Kollegen da eine gute Abwägung getroffen haben. Und in jedes Detail reinzugehen, ist gar nicht meine Aufgabe. Und das sollte auch nicht, nicht eine, oder das ist auch nicht mein Bild von einer modernen Führung. Ne? Also man sollte schon wissen, worum es geht. Und man sollte sich das auch erklären lassen können. Und ich muss es ja auch im gewissen Maße Richtung Politik und Öffentlichkeit ja auch vertreten. Aber die Erarbeitung von fachlichen Dingen, von Entscheidungsgrundlagen. Das muss natürlich in den Fachämtern erfolgen.
Ist natürlich ein riesen Zeitinvest, ne? Glaube ich schon. Ne? So, also wenn was du so alles schilderst, welche vielen unterschiedlichen Aufgabengebiete du hast. Dazu kommt ja dann auch noch Repräsentation. Dazu kommt dann auch noch zu den anderen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zu fahren oder was auch immer. Dann der politische Auftrag. Ja, irgendwann fragt dich auch mal die CDU in Hahn, wie sieht's denn mit unseren Punkten aus? Wann können wir die denn mal umsetzen? Ne? Das sind ja auch alles so Dinge, da wird ja auch an dir an allen Ecken und Enden auch gezogen, ne? Also ich stelle mir das so vor, du gehst als junger Mann durch Hahn, ohne Funktion, doch auch ganz schön hier. Jetzt gehst du durch Hahn und jeder kommt aus dem Gebüsch gesprungen und will irgendwas von dir. Auch im übertragenen Sinne, ne? Also dann kommt eine CDU-Fraktion, die sagt, nimm dich mal zur Seite und sagt, guck mal hier, wir haben doch so eine tolle Idee, guck doch mal, was du in der Verwaltung machen kannst. Dann kommt der Kaninchenzuchtverein und sagt, ne, wir brauchen dringend einen neuen Stall. Ich übertreibe das jetzt mal. Ne? Ja, also, dann kommt die Feuerwehr und sagt, wir brauchen ein neues Gerätehaus. Dann kommen die und da und alle wollen so was von dir. Ne? Und du hast ja auch nur begrenzte Möglichkeiten. Du kannst ja nicht aus dem Vollen schöpfen. Ne? Ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor.
Es ist anstrengend, es ist vielseitig. Die Routine fehlt mir natürlich aktuell noch. Das wird sich in vielen Bereichen dann auch nochmal ändern, wenn man einige Zeit im Amt war. Aber es ist, ich beschreibe es immer eher als positiv. Es ist wirklich vielseitig und kein Tag ist so wie der andere. Und deswegen ist aber auch genau einer der Gründe, wie du es eben schon richtig gesagt hast, deswegen muss auch einfach das Vertrauen drin sein, dass man auch delegieren kann. Und da habe ich jetzt in den ersten 60 Tagen viel Strukturelles, aber auch Personelles kennengelernt, viel persönliche Kontakte so geknüpft Kolleginnen und Kollegen besser kennengelernt, dass ich einfach sagen kann, denen vertraue ich. Die sind mit mir genau auf einer Linie und wir stimmen uns alle 2 Wochen dann über die konkreten Fragen ab in Rücksprachen oder natürlich auch nochmal fachlich oder sachlich bezogen bei Einzelthemen. Aber das läuft so gut, dass ich da auch gar nicht so sehr rein muss. Ne? Und dann entstehen natürlich auch dann wieder Freiräume für die ganzen anderen Aufgaben, die man hat. Für das Repräsentative, für unsere städtischen Töchter, die Stadtwerke beispielsweise. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Da sitzt man als Bürgermeister im Aufsichtsrat, aber man ist natürlich auch Gesellschaftervertreter. Und knapp 75% gehören uns noch von den Stadtwerken. Das heißt, wir sind auch einer der entscheidenden Gesellschafter. Und auch da ist natürlich in Abstimmung mit der Geschäftsleitung und dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Aufsichtsrat generell noch viel Arbeit für die nächsten Jahre. Also das Thema ja, Wandel der Energie insgesamt, aber natürlich dann auch runtergebrochen auf Ahan, ist natürlich eine extrem große Aufgabenstellung für unsere Stadtwerke. Und das ist natürlich nicht Hauptaufgabe, aber es ist auch Teil der Aufgabe des Bürgermeisters, dass man dort in gewissem Maße auch diese städtische Tochter weiterhin ja, begleitet und so ausstattet, dass sie im Sinne der Bürgerinnen und Bürger arbeiten kann.
Absolut. Also ich sag mal so kommen jetzt mal so langsam zum Ende unseres netten Gesprächs. Ich würde mal sagen, der Start ist geglückt. Ja, jetzt kam von ganz vielen unterschiedlichen Gegebenheiten Schwierigkeiten, direkt große Schwierigkeiten, so auf die Stadtverwaltung zu. Ja, wo man direkt so ins kalte Wasser gesprungen wurde und eigentlich Krisenmanager werden musste. Mhm. Jetzt hatte ich dich ja vorhin mal gefragt, als du jung warst, hattest du ja schon eine Idee, wenn ich Bürgermeister bin, möchte ich das und das machen, irgendwie so eine Vision. Hatte ich jetzt noch nicht so rausgehört, ja, dass du mit so einer Vision jetzt gestartet bist. Ne?
Du hast ja einfach gar nicht nach einer Vision gefragt, ne, sondern eher nach einem Einzelprojekt. Ne?
Ja, aber ich frage jetzt so gegen Ende unseres Gesprächs, ja. Also sozusagen die Vision rückwärts, nämlich wenn du mal auf deine Amtszeit irgendwann zurückschaust, ne, wann auch immer die dann ist, was müsste passieren, damit du sagen kannst, ich habe wirklich etwas bewegt? Mhm. Weil das sind ja so dann deine Dinge, deine Herzensangelegenheiten und deine Visionen.
Also ich glaube, bewegt, das ist etwas, was wirklich viele der Hanerinnen und Haner am Ende auch nochmal bewerten für sich. Ich würde gerne, dass einfach die große oder die Mehrheit unserer oder meiner Mitbürger sagt, das hat er schon ganz gut gemacht unter den Rahmenbedingungen, die wir gegeben haben. Die kann man jetzt ja auch noch gar nicht so sehr vorhersehen. Wir können mutmaßen, dass wir finanziell angespannteren Zeiten uns bewegen als vielleicht die letzten 10 Jahre. Also das ist vielleicht was, wo es auch sich grundsätzlich unterscheidet zu dem, wie es bei Bettina Warnecke so war. Also die konnte in den ersten Jahren nicht aus dem Föhrn schöpfen, aber das war nicht ihre erste Problemlage. Da war dann eher der Fachkräftemangel das Problem. Das habe ich jetzt so nicht. Wir müssen aus dem, was wir hier vorfinden, was uns unser Land, also NRW, was uns der Bund, was uns aber auch die Welt vorgibt, das Beste hier draus machen und Hahn weiterhin zu einer wunderbar schönen Stadt, kleinen, lebenswerten Stadt machen und weiter erhalten. Und das wäre einfach mein Ziel. Ne? Also, dass wir weiterhin alle hier in Hahn gerne leben, dass ich dann nach x Jahren dann auch durch unsere Stadt gehe und einfach wirklich auch die Veränderungen sehe, die ich vielleicht mitgestaltet habe, die in meiner Amtszeit gestaltet wurde. Und dass man sagen kann, hey, das ist schon ganz gut gelaufen. Also es wird nie so sein, dass es allen gefällt. Und wir werden auch sicherlich Dinge haben, wo mal etwas schiefgegangen ist. Das liegt in der Natur der Sache. Aber wenn man einen großen Strich drunter macht, dann soll es schon ganz gut sein. Und das wäre einfach mein Wunsch. Ich würde das gar nicht an irgendwelchen einzelnen Dingen festmachen. Das kann man jetzt auch gar nicht so sehr vorhersehen.
Das stimmt, ja. Ja, also wir sind da sehr gespannt. Du stehst unter Beobachtung, sage ich jetzt mal. Nein, aber ich glaube, viele haben sich, die ich kennengelernt habe, die haben sich gefreut, dass jetzt ein Hahner Jong sozusagen mal hier das Zepter in die Hand bekommt, die Stadt kennt, auch weiß, worauf kommt es jetzt an, Know-how mitbringt aus der beruflichen Tätigkeit, aus dem Studium, aus dem Stadtrat, gut vernetzt ist. Das sind ja alles sehr, sehr gute Voraussetzungen, um auch unter schwierigen Voraussetzungen eine gute Arbeit zu leisten. Und klar, abgerechnet wird am Ende. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich bedanke mich heute erstmal für das offene Gespräch. Würde mich auch freuen, wenn wir das in einem lockeren Turnus nochmal wiederholen dürften. Dann, dass wir ein paar mehr Tage haben, auf die wir dann schauen können. Und möglichst weniger Krisen, das würde ich mir persönlich wünschen. Dass wir jetzt in die Phase starten, wo es hier in Hahn auch mal wieder geordnet, gesittet zugeht und wir uns nicht mit diesen negativen Dingen beschäftigen müssen. Vielen Dank, Vincent.
Ich danke dir. Ich hoffe, es gefällt. Und wir konnten einen kleinen Einblick geben in das, was mich so bewegt, mich persönlich, aber auch was die Stadtverwaltung so ein bisschen ausmacht. Und freue mich, wenn wir uns dann zu gegebener Zeit dann nochmal unterhalten.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.